Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne begleitet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und Söhne Herrner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte, mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Und es brannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Zeugnis und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Lieber Vater, hab Dank für dein heiliges Wort. Wenn wir so dein Wort hören, stehen wir mit heiliger Ehrfurcht und Erschrecken davor. Doch wir dürfen wissen, dass du durch Gericht zum Heil kommst. Mitten in diesem Gerichtswort steht ein sehr mutmachendes Wort. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Du, Vater, hast alles in der Hand und du, Herr Jesus Christus, hast durch dein Leiden, Sterben und Auferstehen auf Golgatha eine volle Erlösung geschaffen. Du hast die Herrschaft über unsere Welt, über unserem Leben und auch über diesem Gottesdienst. Wir bitten dich an diesem Morgen besonders für deine verfolgte Gemeinde weltweit. Ermutige du sie und bringe sie durch. Wir bitten dich für dein Volk Israel und danken dir, dass du sie einmal als ganzes Volk erretten wirst. Wir bitten dich auch für die unter uns, die in Trauer sind. Tröste du sie und erquicke du sie und sei du ihr Trost. Wir bitten dich gemäß der Aufforderung deines Wortes für unsere Regierungen und bitten um Weisheit zum Regieren und Ehrfurcht vor dir. Und segne jetzt auch Rainer Wörz und fühle ihn mit deiner Vollmacht, uns dein Wort zu verkündigen. Und lass du uns recht hören und gehorchen. Amen.
Neulich fragte jemand im Internet: Wenn man an den Satan glaubt, muss man doch auch an Gott glauben, oder? Viele sehen im Teufel ja nur eine Chiffre, ein Bild für etwas, was es als Person real gar nicht gibt. Aber die Bibel lehrt nicht nur, dass das Böse in der Welt ist, sondern dass es den Bösen gibt. Und unser Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist so eine Stelle. Da wird vom Drachen gesprochen. Das ist schon unheimlich, hä? Und wenn man so ganz oberflächlich an die Bibel herangeht, wird man sagen, so etwas kann es doch gar nicht geben. Das sind doch Märchen. Das hat doch was mit Hollywood zu tun, mit Kinderzimmer. Haben Sie es auch gemerkt in den letzten Jahren? dass diese ganzen Urviecher wieder ganz modern geworden sind und sozusagen der Drache jetzt als Kinderspielzeug in die Kinderzimmer eingezogen ist. Und nun haben wir so eine seltsame Drachengeschichte hier in der Offenbarung. Was soll man damit anfangen? Das Schöne ist ja, wenn man etwas fortlaufend auslegt, dass man sich auch um bestimmte Texte nicht herummogeln kann. Und so sind wir jetzt gezwungen, uns mit diesem Drachenkapitel zu beschäftigen. Und es ist immer ein bisschen eine Gefahr in der Offenbarung, dass man sich im Dunklen, im Finstern, im Bösen verliert. Und dass man vor lauter Apokalyptik und Gericht und Teufel und Antichrist und Hure Babylon nicht mehr das sieht, um was es in der Offenbarung eigentlich geht. Unser Herr kommt bald wieder. Das ist das Thema der Offenbarung. Das andere ist alles nur mal kurz, heftig, schlimm und kurz. Aber das eigentliche Thema ist, es geht Jesus entgegen. Natürlich in Etappen und Stufen für die Gemeinde in der Entrückung. Und für Israel dann ganz am Ende dieser schlimmen Zeit in der Drangsal Jakobs, wenn sie ihn erkennen werden, den sie durchstochen haben. Wir haben ja schon die 7 Posaunen hinter uns gebracht, die Siegel sind auch schon gebrochen. Und wenn der Herr nicht vorher kommt, haben wir die Hoffnung, dass wir dieses Jahr auch bis ins neue Jerusalem kommen werden. Es gibt also eine Planung, aber es ist nur meine Planung. Ja, das ist nicht das, wie sich die Dinge so erfüllen werden. Und jetzt sind wir also nach der 7. Posaune. Die haben wir vor Weihnachten betrachtet. Können Sie sich noch erinnern, wenn Sie da waren, so ganz dunkel. Da war jetzt so viel dazwischen. Und die 7. Posaune, die hat uns den Regentschaftsantritt Jesu Christi im Himmel gebracht. Wir haben gelernt, dass die Herrschaft Jesu da ist und dass sie dann auch in Etappen kommt. Und bei der 7. Posaune, da kommt sie im Himmel. Und dazu müssen die Himmel gereinigt werden. Und das geschieht hier und wird uns geschildert hier in Offenbarung 12. Und dann kommt einige Zeit später der Herr auch auf die Erde und reinigt auch die Erde vom Bösen und tritt auch hier sichtbar seine Herrschaft an. Und die Kapitel 12 bis 14 schildern uns also die verschiedenen Auswirkungen, die mit dem Blasen der 7. Posaune zusammenhängen. 12 haben wir diesen seltsamen Kampf des Drachen mit der Frau und wir haben den Drachensturz. Und dann 13, da haben wir die Drachenkinder, den Antichristen und den falschen Propheten. Aber Gemach, eins nach dem anderen. Jetzt sind wir in Kapitel 12. Und wenn Sie die Hauptlinie nochmal mit mir aufnehmen, es geht darum, dass die alte Herrschaft des Bösen endlich beseitigt wird. Und dann wird es uns nicht so gehen, wie es vielleicht jetzt in Syrien geht, wo man den einen Menschen schinder und schlechter vielleicht bald los wird, Assad, und dafür ein anderes Regime bekommt, wahrscheinlich fundamentalistische Islamisten, die wieder eine Terror- und Schreckensherrschaft aufrichten werden, nur mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Sondern es wird so sein, dass endlich diese Welt aufatmen kann, wenn Jesus kommt, das Böse weggenommen wird in der Gestalt des Teufels und das Reich unseres Herrn kommt. Und jetzt sind wir mitten in der Offenbarung. Die Offenbarung hat 405 Verse. Wenn Sie jetzt anfangen, schaffen Sie es vielleicht bis zum Ende des Gottesdienstes durchzuzählen, aber dann können Sie nicht mehr aufpassen. Glauben Sie mir, sie hat 405 Verse. Und jetzt ist interessant, der 202. Vers, also 405, die Hälfte ist 202,5. Das kriegt man noch hin, morgens um 10.27 Uhr. Der 202. Vers sagt, der Teufel kommt weg. Und der 203. Vers sagt, Jesus tritt seine Herrschaft an. Schauen wir nochmal nach. Der 202. Vers ist Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Das Alte kommt zumindest in der ersten Etappe vom Himmel weg. Und dann der 203. Vers. Ich hörte eine große Stimme, 12 Vers 10, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Drachensturz, Offenbarung 12. Wir haben ein dreifaches Bild, das sind 18 Verse und genau in 3x6 Versen haben wir diese drei Bilder vom Drachen und seinen Taten. Erstens, der Drache und die Frau mit ihrem Sohn, Verse 1 bis 6. Man könnte auch sagen, Christus schützt den männlichen Sohn vor dem Drachen. Das zweite Bild, der Drache im Kampf mit Michael, Verse 7 bis 12, oder Christus lässt den Drachen aus dem Himmel werfen. Und das dritte Bild, der Drache verfolgt die Frau, Verse 13 bis 18, oder Christus bewahrt die Frau in der Wüste. Nun, die ersten beiden Bilder, mit denen wollen wir uns heute beschäftigen. Und wenn das nächste Mal die Offenbarung dran ist, das wird dann schon im Februar sein, dann wollen wir das endzeitliche Israel in die Mitte stellen. Denn diese verfolgte Frau, das hat es mit Israel zu tun, das in der Endzeit durch die antichristliche Staatsmacht verfolgt werden wird. Wir haben im ersten Bild der Drache und die Frau mit ihrem Sohn. Ich nehme nicht an, dass Sie einen Drachen mal real gesehen haben. Ich auch nicht. Aber es ist schon interessant und ich glaube, dass das richtig dargestellt wird. Der Drache ist ja dem Grunde nach eine Schlange, die wieder Füße hat, wenn auch nur so kleine Watschelfüße, wenn das richtig gezeichnet und dargestellt wird. Und sie hat Flügel. Es ist also die Kombination zwischen dem König der Lüfte, dem Adler, und der Schlange. Eine fliegende Schlange, könnte man sagen. Und dieses, im Griechischen heißt es Drakon, dieser Drache, das ist das Bild für den Teufel. Das ist klar, das ist ganz einfach. Es steht in Vers 9, die alte Schlange, der alte Widerwirker, der Teufel. Aber wer ist mit der hochschwangeren Frau gemeint? Und wer mit dem Sohn? In der Luther-Übersetzung wird es nicht so genau übersetzt, da heißt dem Sohn einem Knaben, aber eigentlich heißt es gedoppelt im griechischen Text einem männlichen Sohn. Vielfach wird dieses prophetische Bild rückwärtsgewandt ausgelegt. Man sagt also, Johannes hat Mitte der 90er Jahre zur Herrschaftszeit des Domitian diese Vision, dieses Zeichen gesehen. Und es ist ein Bild für das, was rund 90, 100 Jahre vorher geschehen ist. Nämlich, dass eine Frau vom Heiligen Geist, schwanger, den Sohn Gottes geboren hat. Ja, ich erinnere mich noch, wir waren schon mal kurz in Israel gedanklich hier bei den Bekanntgaben. Und wir werden im April auch wieder dort sein, so es der Herr schenkt. Und auch in Ein Kerem, diesen wunderbaren, malerischen, pittoresken Ort in der Nähe von Jerusalem. Das ist der Geburtsort von Johannes dem Täufer und wahrscheinlich auch der Ort, wo Maria und Elisabeth sich getroffen haben. Und da gibt es am Berg eine Johanneskirche. Und da haben wir gern Andacht und da sind wir gern. Und da werden wir, so Gott will, auch im April wieder sein. Und wenn man in diese Kirche hineingeht, also ein ganzer Komplex, dann ist an einer Wand, an der ganzen Wand, riesig das aufgemalt, was wir hier in Offenbarung 12 gelesen haben. Da wird also die Maria dargestellt mit dem Jesuskind und mit dem Drachen, der dieses Kind fressen will. Ohne dass wir jetzt auf die ganzen Auslegungslinien der Offenbarung eingehen können, ich habe immer wieder betont, dass ich die Kapitel 6 bis 19 endgeschichtlich auslege. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass auch dieses Bild in Kapitel 12 vom Drachen nicht etwas, jedenfalls nicht in der ersten Linie, etwas symbolisiert, prophetisch darstellt, was aus der historischen Position des Johannes aus gesehen schon war oder im Mittelalter sein wird, sondern was erst kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi verwirklicht wird. Schauen wir uns dieses erste Zeichen am Himmel an. Zwei werden ja berichtet. Da ist diese Frau. Es wird von einem großen Zeichen am Himmel gesprochen. Von einer Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, den Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Bildersprache der Apokalypse. Sie ist schwanger, sie schrie in Kindsnöten, hatte große Qual bei der Geburt. Offensichtlich ist diese Frau schon in den Presswehen. Es ist unmittelbar vor der Geburt, sie schreit vor Schmerzen. Es ist unser Herr, der in seiner Endzeitrede die Endzeit als eine Zeit der Wehen bezeichnet. Es ist nämlich nicht nur eine Zeit der Schmerzen, sondern es ist auch eine Zeit, wo jemand geboren werden soll. Ein ganzes Volk soll geboren werden durch die Wehen der Endzeit, das Volk Israel. So geistlich durchbrechen. Und so dürfte die Frau das alttestamentliche Gottesvolk darstellen, und zwar genauer den Gott zugewandten Teil des endzeitlichen Israels. Die Sonne symbolisiert die göttliche Nähe, der Mond unter den Füßen, die Herrschaft über alle Götter, insbesondere den Mondgott, und in der Krone sind die 12 Stämme in den 12 Sternen zu finden. Es geht nach meinem Verständnis um den Messias erwartenden Gott zugewandten Teil im israelitischen Volk, auch bei den Juden in der ganzen Welt, bei dieser Frau. Wer wartet denn auf den Messias? Wer hat denn in Israel und bei den Juden in der Welt überhaupt bewusst eine Beziehung zu dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs? Das ist meines Erachtens eine Gruppe, die wir hier bei dieser schwangeren Frau finden, die wir überhaupt in der Offenbarung finden. Und wir haben auch eine andere Linie in Israel, die wir in der Offenbarung finden. Das ist nicht der Teil des israelitischen jüdischen Volkes, der Gott sucht, der auf den Messias wartet, von dem sie ja noch weithin gar nicht wissen und glauben wollen, dass es Jesus ist. Das wissen wir. Das wissen unsere gläubigen Geschwister, also messianisch Gläubigen, unsere Jesusgläubigen Geschwister in Israel. Aber die Mehrzahl auch der frommen Juden, der religiösen Juden, die auch auf den Messias warten, die glauben ja nicht und die wollen auch nicht, dass Jesus ihr Messias ist. Aber es gibt eben auch noch diesen anderen Teil, der mit dem ganzen Glauben nicht viel am Hut hat. Und ich muss es leider so sagen, es sind nicht die, die Gott dienen wollen, sondern sie sind vom Mammons Geist getrieben. Wir haben zwei Linien in der Offenbarung. Wir haben den Gott zugewandten Teil, der wird Bewahrung erfahren. Wenn wir das nächste Mal über die Offenbarung sprechen, beim dritten Bild deutlich machen, der wird Bewahrung erfahren. Sie fliehen in die Wüste und der Herr wird sie bewahren. Und dann haben wir leider auch eine dunkle Linie in diesem jüdischen Volk. Vielleicht in Sacharja 13 schon diese Zweiteilung prophetisch vorhergesagt, die sehr eng verbunden ist mit dem, was wir in Offenbarung 17 unter dem Bild der Hure Babylon lesen. Und mag sein, dass wir bereits heute, ich denke an Jerusalem und an Tel Aviv, das sind so zwei Städte in Israel, die das beide schon so ein big Stück weit verkörpern. Das Weltliche, das ganz im Diesseits aufgehende Judentum und das religiöse, wartende Judentum. Aber in ihrer Religiosität und in ihrem Warten sind sie auch die größten Jesusgegner. Das ist eben leider auch wahr. Aber in der Endzeit, da wird diese Frau schwanger. Sie hat Schmerzen. Der Herr wirkt in ihr. Vielleicht ist Jesus doch der Messias. Und wir können das hier gar nicht so richtig nachvollziehen, wie schmerzhaft das für das religiöse Israel ist. Diese Erkenntnis. Es wird ja im Judentum seit Jahrhunderten, Jahrtausenden das 18-Bitten-Gebet gesprochen. Amida nennt man es auch, weil es im Stehen gesprochen wird. Und man hat dort wahrscheinlich wegen den Judenchristen später eine 12. Bitte eingefügt, sodass aus dem 18-Bitten-Gebet ein 19-Bitten-Gebet wurde. Heißt aber trotzdem noch 18-Bitten-Gebet. Das ist höhere Mathematik. Und da heißt es, den Verleumdern sei keine Hoffnung, wahrscheinlich auf die bezogen, die glauben, dass Jesus der Messias ist, den Verleumdern sei keine Hoffnung und allen Ruchlosen mögen im Augenblick verloren sein, alle Feinde deines Volkes mögen rasch ausgerissen werden und die Trotzigen schnell entwurzelt, zerschmettere und demütige, gelobt seist du Ewiger, der du die Feinde zerbrichst und Trotzige demütigst. Also in dieser Frau könnte der Messias erwartende, Gott zugewandte Teil Israels in der Endzeit sein, der unter großen Schmerzen Leben gebiert. Erstlinge aus Israel. Für mich gehören sie noch zum Christusleib. Sie werden dann Mitte der Jahrwoche entrückt werden. Und jetzt steht der Drache da, so ist das Bild, und wartet, bis die Frau gebiert und er will das Kind fressen. Aber Gott rettet das Kind in einer Entrückung zu ihm hin. Manche sagen, jetzt komme ich ja völlig durcheinander, das ist ja also, was ist denn jetzt los? Sind wir das? Entrückung? Es gibt wohl zwei Entrückungen. Es gibt zum einen die Entrückung, auf die wir warten, nach 1. Thessalonicher 4. Und es gibt dann noch einmal in der Endzeit, in der letzten Zeit, vor der Wiederkunft Jesu Christi, eine Entrückung des männlichen Sohns, die zum Glauben kommen, Jesus ist doch der Messias. Und dann haben wir ein zweites Zeichen am Himmel, jetzt kommt er endlich, der feuerrote Drache. Ein großer roter Drache hatte 7 Häupter, 10 Hörner und 7 Kronen. Versuchen Sie sich das mal vorzustellen. Es gibt ja manchmal so Zeichnungen dann auch. 7 Köpfe, schwierig, ja? 10 Hörner. Und wer so ein bisschen seine Bibel kennt, der weiß, das spielt sehr eng auf das 4. Tier in Daniel 7 an. Da werden ja die 4 Weltreiche geschildert. Und im 4. Weltreich, im 4. Tier, da taucht so ein völlig andersartiges Tier auf. Das hat 10 Hörner, ein schreckliches Tier. Das ist die irdische Variante, die uns dann in Offenbarung 13 wieder begegnet. Aber hier ist das himmlische Originalbild im Negativen, hieß es der Drache selber mit 7 Häuptern, 10 Hörnern und 7 Kronen. Sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Das ist die Kardinalstelle, weswegen wir glauben, dass ein Drittel der Engelwelt zu Finsternis Engeln geworden sind, die dem Bösen und dem Teufel dienen. Ein Drittel der Sterne zieht er hinter sich her. Aber 2/3 sind Gott treu ergeben und dienen ihm. Und er will nun den männlichen Sohn fressen. Das ist die Verfolgung durch die antichristliche Staatsmacht, aber der Herr wird sie bergen. Dann schauen wir uns noch kurz den Drachen im Kampf mit Michael an. Das ist ja fast noch unheimlicher. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich zum Glauben gekommen bin. Für mich war ja die Bibel ein Märchenbuch, Geschichte von alten Männern, von Leuten, die irgendwie mit dem Leben nicht klarkommen, die müssen sich an sowas hängen. Und dann bin ich zum Glauben gekommen und ich habe die Bibel verschlungen, habe alles gelesen. Dann bin ich irgendwann mal ins Buch Daniel gekommen und da lese ich da, und das hat mich schon erstaunt, von Engeln und von Kämpfen im Himmel. Ich hatte so ein ganz einfaches Bild. Der Himmel, da ist alles okay und auf der Erde ist so ziemlich nichts okay. Und irgendwann kommt der Himmel auf Erden, dann ist auf der Erde auch okay. Ja, so war mein Bild. Ist ja auch im Groben nicht falsch. Aber jetzt sagt uns die Bibel nicht nur an der Stelle, und das ist unser Erstaunen, dass das Böse sogar im Himmel ist. Natürlich kann es da nicht so wirken und auftreten und fuhrwerken, wie es auf der Erde ist. Aber doch, 1. Könige 22, Hiob 1 spricht von dieser himmlischen Ratsversammlung. Da trat der Geist, das Böse, in ihre Mitte. Und, ach du Schreck, Gott spricht mit ihm. Und wettet coram publico. Johann Wolfgang Goethe hat das ja in seinem Prolog der Himmelsszene zu Faust aufgenommen, wenn Mephisto auch eine Wette mit dem Herrn abschließt. In Daniel 10 wird von einer kriegerischen Auseinandersetzung gesprochen. Krieg im Himmel. Verrückt, hä? Und jetzt hier auch. Da wird gekämpft. Oh, da mögen die Jungen sagen, das ist klar, wir wissen Bescheid. Star Wars lässt grüßen, die haben die Laserschwerter. Ich weiß es nicht. Ich habe mir dahinter geschrieben, K.A. Wissen Sie, was K.A. heißt? Keine Ahnung, wie die kämpfen. Es heißt eigentlich genau genommen auch nicht, es entbrannte ein Kampf, sondern es wurde ein Kampf. Warum betone ich das? Weil das eigentlich bedeutet, die Sache ist von vornherein klar. Auf der Seite Gottes, da muss man nicht lang kämpfen. Gott ist übermächtig, der Teufel hat keine Chance. Es ist eigentlich mehr oder weniger der Vollzug eines Gerichtsaktes. Und dann kommt eine interessante Formulierung, schauen Sie mit mir hinein in den 8. Vers. Ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden. Ich habe ja viele Jahre auch mit Asylrecht zu tun gehabt. Und der Migrationsdruck in der Welt nimmt zu. Warum? Weil viele Menschen, und da machen wir uns vielleicht gar kein richtiges Bild, in bitterster Armut und Not leben und schon ein normale Antibiotika oder sonst irgendwas unerschwinglich ist und nicht erreichbar. Und da wollen die Menschen in die reichen Länder, wollen Wohn- und Aufenthaltsrecht dort. Und jetzt müssen wir zu unserem Erstaunen lesen, dass der Teufel bis heute und bis in dieses Geschehen hinein zumindest ein zeitweiliges Aufenthaltsrecht mit seiner Mannschaft im Himmel hat. Seine Stätte, seine Wohnung wurde nicht mehr gefunden. Jetzt ist aus. Jetzt ist er rausgeflogen. Da wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Jetzt ist der Himmel gereinigt. Jetzt tritt Jesus seine Regentschaft an. Aber vor lauter Freude im Himmel wird gejubelt. Ach du Schreck, die arme Erde und das Meer. Denn der Böse kommt jetzt in Person auf sie herab. So heißt es dann auch, wehe der Erde, dem Meer, denn der Teufel kommt und hat einen großen Zorn und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Es sind die Zeit, wo der Antichrist seine Schreckensherrschaft haben wird, Offenbarung 13, und wo auch die Drangsal Jakobs sein wird. Ich kann es jetzt ganz kurz machen, dass dieser Drachensturz, der hier in Offenbarung 12 beschrieben wird, nur ein gerichtsmäßiger Erniedrigungsakt Gottes unter vielen ist, die er dem Teufel antut. Wir haben das schon oft gesagt, deswegen kann ich es ganz kurz machen. Es war wahrscheinlich so, dass ganz am Anfang, als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, der Teufel ein herrliches Wesen war. Die Nummer eins nach Gott, nach Christus. Ein schirmender, gesalbter Cheruf. Und dann sündigte er, indem er sich dem Höchsten gleich machen wollte. Das könnte man den Ursündenfall nennen. Nicht in der Menschenwelt den Sündenfall, sondern den Ursündenfall in der Engelwelt. Die Welt kam ins Tohu Wabohu, aber er wurde zwar erniedrigt, aber blieb immer noch Fürst dieser Welt. Und dann kommt bei einer weiteren Erniedrigungsstufe Jesus in die Welt und am Kreuz nimmt er dem Teufel die Macht in die Schlüssel des Totenreichs an sich. Bei der Himmelfahrt entreißt Jesus schon die ersten Menschen seinem Machtbereich, nimmt Erlöste mit hoch. Und dann bei der siebten Posaune fliegt er aus dem Himmel. Und wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit kommt, muss er von der Erde weichen. Und dann kommt er für 1000 Jahre in Abyssus und am Ende des Millenniums noch einmalige Freilassung, Rebellion und ein letztes Gericht. Er landet im Feuersee. Deswegen habe ich auch als Unterüberschrift gewählt, der Drachensturz, der Anfang vom Ende. Jetzt kommt das Gericht über ihn sehr schnell. Was sollen wir persönlich am Sonntag, den 13.01.2013, mit so einem Text anfangen? Zunächst mal ist es ja eine Grundinformation und wichtig für uns, der Herr wird den Sieg behalten. Aber es ist doch auch eine Aufforderung an uns, dass Jesus, der einmal die Himmel heiligen und reinigen möchte von dem Bösen, bereits heute das Böse aus unserem Leben hinaustun will. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Der, der den Himmel reinigen wird, der will auch dich und mich reinigen von dem Bösen. Tut das Böse hinaus. Eigentlich heißt es ja in 1. Korinther 5, wo dieser Vers steht, tut den Bösen hinaus. Gemeint ist hier eigentlich im Zusammenhang ein Bruder, eine Schwester, die in schwerer Sünde lebt, dort drin verharrt, obwohl sie vielfach aufgefordert wird, umzukehren. Aber ich will es einmal so übertragen, tut das Böse aus eurem Leben hinaus. Wir wollen uns einmal fragen, haben wir unsere persönlichen Drachenstürze schon gehabt? Natürlich nicht so, dass der Teufel in uns wohnt, das wäre ja Besessenheit. Aber dass die Gestalt des Bösen aus unserem Herzen hinausgeworfen wird durch die Macht Jesu. Und das will der Herr bereits heute. Besessenheit gibt es. Ich werde nächste Woche wieder in Afrika sein. Und als ich jetzt im Niger war, da war es so, da sagte Pastor Jakuba, wir haben permanent mit Menschen zu tun, die sich den bösen Mächten geweiht haben. Sie erleben Befreiung. Aber es gibt auch Gottesdienstbesucher, die wollen von diesen Mächten nicht lassen. Und ich konnte es kaum glauben, aber er hat viel Umgang und Erfahrung damit. Er sagt, es gibt Gottesdienstbesucher, die wollen zu uns mal in den Gottesdienst kommen, aber die wollen nicht von diesen Mächten lassen. Und dann sagt ihn, dein Dämon bleibt aber draußen. Und dann sagt er, ich kann Ihnen das nur so wiedergeben, dann wartet der am Eingang. Er geht nicht hinein, also der Dämon, er geht nicht hinein in den Gottesdienst. Raum kann man nicht sagen, das ist ja alles unter freiem Himmel. Und wenn der Mensch herauskommt und sich nicht unter die Macht Jesu stellt, dann springt der Dämon wieder bei ihm auf. Das gibt's. Aber mir geht es jetzt nicht um Besessenheit. Das ist bei Kindern Gottes so gar nicht möglich. Aber doch, dass das Böse in so mancher Form in unserem Leben ist. Und Gott will die Macht des Bösen brechen. Bereits heute. Ich weiß, wir selber können das nicht, aber er kann. Und er will es tun. Nicht ohne uns, sondern mit uns. Bevor Jesus den Thronhimmel reinigt, will er uns als Tempel des Heiligen Geistes heiligen und reinigen. Nun, welche Gestalt kann denn das Böse in unserem Leben haben? Viele Gestalten. Aber ich will drei herausgreifen, die in besonderer Weise in Verbindung stehen mit dem Bösen. Neid, Missgunst und Stolz. Der Teufel ist stolz. Hat ja allen Grund dazu. Ich glaube, wir würden Bauklötze staunen, wenn wir mal sehen könnten, wie Gott den Teufel ursprünglich geschaffen hat. In was für einer Herrlichkeit und Schönheit, Horst, und Strahlkraft. Und mit was für überragenden Fähigkeiten. Als Architekt, als Stratege, als Planer. Da haben wir noch nicht angefangen, da ist er schon zu Ende mit dem Denken. und 5 Etagen weiter. Und dann kommt das Problem, er sieht seine Schönheit, seinen Glanz, seine Herrlichkeit und jetzt macht er den großen, großen Fehler, den wir auch machen können. Er schaut sich an und schaut die anderen an und er sieht seine Überlegenheit und er überhebt sich. Er wird stolz, weil er auch nicht sieht, dass er das alles nur geschenkt bekommen hat und dass alles, was er hat, Gabe Gottes in seinem Leben ist. Das ist das Geheimnis. Ich kann reich beschenkt sein. Ich kann gute, besondere Fähigkeiten bekommen. Künstlerische Fähigkeiten, handwerkliche Fähigkeiten, intellektuelle Fähigkeiten, rhetorische Fähigkeiten, denkerische Fähigkeiten, vielleicht auch Schönheit. Das darf ich dankbar nehmen, aber ich muss es binden an den, der mir das gegeben hat. Das war übrigens auch das Problem bei den Korinthern. Der Herr hat sie reich gemacht an den Gaben. Bloß haben die sich sehr verselbstständigt. Am Schluss haben sie gesagt, was können wir alles Wunderbares tun? Und haben sich vom Herrn gelöst. Der Teufel blickte nicht mehr auf Gott und blieb in der Demut, sondern er verglich sich mit den anderen. Und er schrieb sich selber seine überragenden Fähigkeiten zu und er wurde stolz, überheblich. Ich kann mich mit meinen geschenkten Fähigkeiten ehren oder Gott, auch in der Gemeinde. Auch in der Gemeinde. Man kann sich mehr oder weniger geschickt selber in die Mitte stellen, selber verkündigen, selber darstellen. Und dann haben wir noch Missgunst und Neid beim Teufel. Er gönnt ihm ja nicht seine Stellung. Er will niemand über sich, er will selber die Nummer eins sein. Wissen Sie, unser Ausgangspunkt ist immer dieses Vergleichen, diese elende Vergleicherei. Das bringt Unzufriedenheit ins Leben. Ich habe es vielleicht schon dann und wann mal erzählt, meine Schwiegereltern und die Bank haben uns erlaubt, in einem Haus zu wohnen. Ja? Die Bank erlaubt es uns bis heute noch übrigens, ja? Wenn wir schön zahlen. Und ich war stolz wie ein Pfannkuchen, ja? Auf unser kleines, das ist nicht hier die Wohnung, sondern das war bei Reutlingen, auf unser kleines Reihenendhaus. Das war auch noch ein bisschen in einer privilegierten Gegend, aber das war sozusagen der soziale Wohnungsbau in der Gegend, ja. Aber ich war stolz wie ein Pfannkuchen. Sie wissen ja, mit 40 müssen Sie im Schwaberländli ein Häusle haben, sonst kann was nicht stimmen, ja. Okay, und ich habe mich immer gefreut und klasse, da kannst du ein bisschen mitplanen und so. Ja, und dann sind wir da spazieren gegangen und in der Gegend, ich sag Ihnen, da stehen Häuser, die haben eine Garage gehabt wie unser Haus. Und plötzlich meine ganze Freude und meine ganze Zufriedenheit, es endlich geschafft zu haben, in Anführungszeichen, plötzlich wurde ich sehr unzufrieden. Diese elende Vergleicherei, dieses Schauen, was verdient der andere, was hat der andere, was kann sich der andere leisten, wie geht es dem anderen. Und dann orientieren wir uns ja nie nach unten, wir orientieren uns nie am Niger, wir orientieren uns nie in der dritten Welt, wir orientieren uns immer nach oben. Und wir wollen nach oben. Und dann kommt Unzufriedenheit, Neid und Missgunst in unser Leben. Schauen Sie, ein wichtiges Kennzeichen für die Freiheit gegenüber diesen Dingen ist die Freude, die man im Leben hat. Es ist eine königliche Freiheit. Ich muss das nicht haben und ich muss dem nicht nachhängen. Und dafür lebe ich nicht. Und solche Dinge gibt es auch bei uns. Man kann ganz zerfressen sein vor Stolz, Neid und Missgunst. Man kann sein ganzes Leben kaputt machen. Okay, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich will mein Leben nicht kaputt. Ich will nicht zerfressen und unzufrieden sein. Freudlos durchs Leben gehen. Aber wie kann ich diesen übermächtigen Feind beseitigen? Wie kann ich ihn besiegen? Wie kann ich diesen Drachensturz in mein Leben haben? Und da muss ich feststellen, ich kann es gar nicht, aber Jesus kann es. Yes, he can. Yes, he can. Unser Barack hat ja jetzt die zweite Wahl gewonnen und Sie wissen, bei der ersten Wahl, ich rede von Barack Obama, dem amerikanischen Präsidenten, hat er ja dieses Slogan gehabt, yes, we can. Also ja, wir können. Das ist aber geistlich gesehen eine sehr, sehr kritisch zu sehende Parole. Das erinnert eher an den Turmbau zu Babel. Wohlan, lasst uns bauen. Ja, wir können die Probleme der Welt meistern. Ja, wir können in den Himmel bauen. Ja, wir können den Himmel erreichen ohne Gott. Das steckt meines Erachtens so ein bisschen dahinter. Yes, we can. Im geistigen Leben funktioniert das nicht. We cannot. Wir können nicht. Und das ist das Erste, was ich einsehen muss, im Kampf gegen die Sünde und gegen das Böse in meinem Leben. Verzweifeln Sie auch manchmal an sich selber und an Macht der Sünde, die auch noch in Ihrem Leben ist? Manchmal können Sie ja verrückt werden. An dir selber. So Mäuse melken, oder? Aber jetzt nicht verzweifeln, nicht resignieren, nicht sich arrangieren mit dem Bösen, mit dem missgünstigen Herzen, mit dem neidvollen Herzen, mit dem Stolz, sondern ich komme zu dem, der kann, zu Jesus. Ja, er kann. So wie Michael und seine Engel den Himmel vom Bösen nur in der Kraft Gottes besiegen konnten, können wir die unheimliche Macht des Bösen in unserem Leben nur durch Jesu Kraft und Gnade überwinden. Ha! Wir glauben leicht, dass in der Endzeit der Drache vom Himmel geworfen wird. Wie schrieb mir neulich jemand, es ist leichter an die Vollendung aller Dinge zu glauben, als an die eingreifende und rettende Macht Gottes im Leben meiner Kinder, die vom Glauben nichts wissen wollen. Und so ist bei unserem Problem auch. Wir glauben an die großen Dinge, aber können nicht das hineinbrechen auf die kleine Münze unseres Alltags. Der die Welt vollenden wird, der die Himmel reinigen wird, der den Teufel hinabstürzen wird, der kann es uns auch jetzt, hier und heute schenken, dass ein Prozess, ein geistiger Prozess startet, der Heiligung und der Reinigung in der Kraft und in der Liebe Jesu. Glauben Sie das? Es kann anders werden. Manchmal denke ich, Gott nimmt mich immer, wenn ich irgendeine Predigt vorbereite, genau in so eine Situation, wo ich genau mit dem rumkämpfen muss, über das ich dann predigen will. So war es diese Woche, da ist mir jemand so quer gekommen. Ich habe es noch mit Mühe und Not geschafft, still zu sein, während wir zusammen waren. Aber danach ist der Vulkan ausgebrochen. Boah, was habe ich mich aufgeregt. Ich kann mich aufregen, Sie auch? Und bei meiner Frau habe ich mich ausgelassen. Das ist ja unverschämt, unmöglich und so weiter. Das waren noch die harmlosen Sachen, die ich gesagt habe. Und immer ging mir der Vers um, ich habe auch schon mal drüber gepredigt, das ist ja immer das Gemeine. Mir ging immer dieser Vers um, wenn einer Klage gegen einen anderen hat. Wenn einer Klage, sage ich, wo steht denn das nochmal, wo waren das nochmal? Und habe meine Bibel genommen, Kolosserbrief steht das. Und da stand, Volltreffer, legt ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage, und das hatte ich gerade, und was für eine, gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und sagt, Herr, das will ich tun. Ich will mich jetzt nicht zerfressen lassen, den ganzen Tag kaputt machen lassen und die Beziehung dauerhaft gestört sein lassen. Ich möchte einfach vergeben und segnen. Einfach das Böse in deiner Kraft und in deinem Namen hinaus. Und ich möchte nicht, dass das in meinem Herzen Raum hat und an mir frisst und in meiner Umgebung frisst und mich und meine Familie und wo ich bin, herumfrisst und schädigt. Und dann, wenn wir das Böse in der Kraft Jesu hinaus, und das war ja jetzt noch, ja, es war jetzt nicht harmlos, aber es war jetzt noch eine kleinere Sache. Aber dann dürfen wir erleben, wie die Sonne neu aufgeht. Kennen Sie das? Wenn wir losgelassen haben, wenn wir Jesus reingelassen haben, wenn wir sagen, so will ich nicht leben. Wie dann die Sonne aufgeht, wie eine Freiheit. Wenn wir den Drachensturz im persönlichen Leben zulassen, das ist nicht, ja, du musst jetzt und der Herr erwartet das und so ist ein Christ und so. Es ist für uns selbst das schönste Lebenselixier. Man lebt auf, man kann durchatmen. Fröhlich, freudig. Das Böse ist rausgeflogen im Namen Jesu. Ich brauche und kann nicht kämpfen gegen das Böse, das kann nur Jesus. Aber ich kann und darf mit all dem Bösen und Negativen zu Jesus kommen. Dieser Tage, ein Ehepaar zum Glauben gekommen, haben ein kleines Kind und durch grobe Fahrlässigkeit eines Rasers ist ein schwerer Verkehrsunfall, hat die Frau einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Sie ist schwer verletzt, das Kind, das dabei war, leichter verletzt, aber auch verletzt. Und der Mann sagt, das ist ja klar, wir haben auch so einen Hass und so eine Wut gehabt gegen diesen Unfallverursacher mit seiner unverantwortlichen Raserei. Aber dann haben meine Frau und ich gemerkt, In diesem Hass können wir nicht weiterleben. Und er sagt, vergeben macht frei von Wut, Hass und Bitterkeit. Und ich hoffe, dass Sie heute Morgen sagen, Herr, nimm das auch aus meinem Herzen weg. Tut das Böse aus meinem Herzen. Ich will so nicht weiterleben. Für ein ganzes Land hat es der ugandische Präsident, vielleicht haben Sie davon gehört und gelesen, Museveni getan. Er hat ein ergreifendes Gebet im Oktober letzten Jahres gesprochen, in einem Stadion öffentlich. Waldemar Krapp, der Musikevangelist, sagt, das ist das Wunder von Uganda. Und ich lese Ihnen mal einige Zeilen von dieser Umkehr und dieses das Böse Jesus bringen und das Böse Jesus ausliefern und vom Bösen lassen wollen vor. Präsident eines Landes, öffentlich im Stadion gebetet. Gott Vater im Himmel, heute stehen wir als Uganda, um dir für Uganda zu danken. Wir sind stolz, dass wir Uganda und Afrikaner sind. Wir danken dir für all deine Güte, die du uns erwiesen hast. An der Schwelle eines neuen Zeitalters unserer Nation stehe ich heute hier, um einen Schlussstrich unter unsere dunkle geistliche Vergangenheit zu setzen, insbesondere auch unter die letzten 50 Jahre unserer politischen Geschichte. Ich stehe hier, um für mich persönlich, aber auch stellvertretend für die vergangenen Leiter unseres Landes Buße zu tun. Wir bitten um Vergebung für unsere eigenen Sünden und diejenigen unserer vergangenen Leiter. Wir bekennen unsere Sünden, Sünden des Götzendienstes, der Zauberei, Sünden des unschuldigen Blutvergießens, Sünden der politischen Heuchelei, Unehrlichkeit, Sünden des Stolzes, Sünden der Faulheit, Gleichgültigkeit, Verantwortungslosigkeit, Sünden der Korruption, Bestechung, Unmoral, Trunkenheit, Unversöhnlichkeit, Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Rebellion. Dann lasse ich einiges aus. Glücklich ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Freuen kann sich das Volk, das er als sein Eigentum erwählte. Ich widerrufe alle dämonischen Bündnisse, die in Götzendienst und Zauberei geschlossen wurden. Ich widerrufe alle satanischen Einfluss auf diese Nation und weihe dir hier mit Uganda, in deinen Wegen zu gehen und all deinen Segen für immer zu erwarten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Umkehr des Führers eines Volkes. Und sagt, dass in Uganda 25% der Uganda Christen sind. Und ich denke, wenn das von Herzen gekommen ist, und daran zweifle ich nicht, dass Gott das erhören wird und dieses Land segnen wird. Und so dürfen wir zu unserem Herrn kommen, das Böse hinaustun. Eine Riesenchance. Ich will heute Morgen keinen moralischen Druck aufbauen, sondern die Chance zeigen, die wir haben, anders zu leben. Wir können anders leben. Paul Gerhardt sagt, lass fahren, was dein Herz betrübt und traurig macht. Wir müssen nicht stolz, geizig, unversöhnlich und neidisch sein. Wir können, sollen und dürfen anders leben. Welche Gnade! Vielleicht haben Sie gehört von Mirko, der mit seinen 10 Jahren vor einigen Jahren, ich glaube 1 oder 2 Jahre ist es her, auf grausame Weise in die Hand eines Gewaltverbrechers gekommen ist. Er hat ihn missbraucht und umgebracht. Und erst Monate später hat man die schon verweste Leiche gefunden. Und ich ging durch die ganze Presse. Denn Mirkos Eltern, das waren Christen in einer Baptistengemeinde irgendwo weit im Norden Deutschlands. Und das Besondere war, und das hat die Presse verfolgt, dass sie gesagt haben, das ist so schrecklich, was unserem Kind passiert ist. Und diese monatelange Ungewissheit auch. Aber wir wollen, und das hat der Pastor dann auch mit ihnen gemacht und mit ihrer Zustimmung, wir wollen jetzt nicht nur, dass die Gemeinde für uns bittet, sondern wir denken auch an die Kinder des Mannes, der unseren Mirko umgebracht hat, ja an ihn selber. Und wir wollen keinen Hass gegen diesen Mann haben. Wir wollen ihm vergeben. Wir wollen ihn segnen und dass der Herr ihm gnädig ist. Wir wollen nicht unser Herz zerfressen lassen vom Hass gegen diesen Mann, der so viel Böses in unser Leben gebracht hat. Das war ein Zeugnis. Tut das Böse hinaus. Wir haben also gesehen, dass der Herr das Böse in der Endzeit in Gestalt hinaustun wird. Und dass wir heute bereits das Böse aus unseren Herzen tun dürfen in der Macht und in der Kraft Jesu Christi. So wie Jesus eines Tages die Himmel reinigt, will er uns bereits heute reinigen. Darum tut das Böse im Namen Jesu hinaus. Amen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns kennst. und du schaust uns mit klaren Augen an. Du weißt, wo unser Herz angefressen ist vom Bösen. Wir danken dir für das, was du uns heute gesagt hast, dass deine Liebe, deine Vergebungskraft, dein Blut, das du für uns, für mich gegeben hast, viel größer und stärker ist als das Böse. Und jetzt bitte ich, dass das heute geschieht, wo wir Groll haben, wo wir uns ärgern über andere, wo wir an sündigen Leidenschaften hängen, dass dein Licht und deine Liebe da hineinkommt, deine Freiheit da hineinkommt, wo wir verzagen an uns oder anderen, dass wir auf dich schauen und neu Glaubensmut fassen, wo wir alleine kämpfen, dass wir den Mut finden, auf einen Bruder, eine Schwester zuzugehen und offen zu sein. Wir bitten dich um die Erneuerung unseres Lebens, um die Erneuerung unserer Ehen, um die Erneuerung unserer Hauskreise, um die Erneuerung unserer Gemeinde. Vergib uns, wo wir selber stolz sind oder verzagt. Und wir danken dir, dass du der Herr aller Herren bist und der König aller Könige, dass du der heilige und große Gott, der Auferstandene, mit dem Vater im Heiligen Geist jetzt da bist. Wir geben uns dir hin und bitten dich, dass du unser Leben nicht nur reinigst und erneuerst, sondern dass wir Früchte tragen, die bleiben. Wir ehren dich, du großer Gott, und ich gebe dir mein Leben hin. Amen.